Breitband-Topic.
Affekte, das sind Gemütsregungen wie Zorn, Scham oder auch Sympathie und die sind bislang völlig uns Menschen vorbehalten. Aber nicht mehr lange, denn Computer machen uns dieses Alleinstellungsmerkmal zunehmend streitig. Die sogenannte affektive Informatik arbeitet an Konzepten, die Computern das Fühlen beibringen sollen. Ganz so weit ist die Forschung zwar noch nicht, aber ein erster Zwischenschritt, der ist schon getan.
Es gibt ja bereits erste Computerprogramme, die menschliche Emotionen analysieren und dann eben auch lernen, angemessen auf genau diese Gefühle zu reagieren. Ein mittlerweile alltägliches Beispiel dafür sind Fotokameras, die dann erst auslösen, wenn die abzubildende Person lächelt. Smile Detection nennt sich das. Wie gut Computer auch in anderen Bereichen tatsächlich beurteilen können, was wir so fühlen, das hat Matthias Finger ausprobiert.
Also hier befindet sich so eine Kamera, eine Webcam mit einem Monitor dazu und mein Gesicht wird sofort erkannt und von einem kleinen Quadrat eingefasst und unter meinem Gesicht befinden sich kleine Balken und bei angry, also ärgerlich, habe ich einen ganz, ganz großen Balken. Das heißt, ich muss wohl immer ärgerlich reinschauen, obwohl ich jetzt eigentlich ganz gut gelaunt bin.
Die Gesichtserkennungssoftware des Fraunhofer Instituts ist vielleicht nicht auf dem neuesten Stand im Deutschen Technikmuseum Berlin. Aber wenn sich Computer so verhalten sollen wie wir, müssen sie verstehen, was Gefühle sind. In Hollywood klappt das schon ganz gut. Joaquin Phoenix verliebt sich im Film Her in das Betriebssystem seines Handys.
Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein?
Ich wünschte, ich könnte dich berühren.
Wie würdest du mich berühren?
Noch verhalten sich Computer wie Autisten. Sie können mit den Gefühlen anderer nichts anfangen. Doch bald sollen Rechner Emotionen simulieren. Die verrückte Idee stammt von Rosalind Picard.
Es gibt verschiedene Ziele, zum Beispiel die Laune von Menschen zu erkennen und damit respektvoll umzugehen. Wenn jemand über die Kommunikation mit einer Maschine frustriert ist, müsste die Technik auf diese Verstimmung reagieren. Wenn Leute anders agieren können, schaffen das Maschinen auch.
Früher wurde Picard verlacht. Heute gilt Affective Computing als der nächste große Hype. Maschinen verstehen Menschen. Noch können Computer zwar nicht fühlen, aber sie können unsere Launen messen. Unser Gemütszustand hat Auswirkungen auf den Puls, die Leitfähigkeit der Haut, die Härte des Tastaturanschlags und die Höhe der Stimme, beispielsweise. In Israel überführt eine Software Versicherungsbetrüger bei einer Schadensmeldung am Telefon. Wutdetektoren leiten erboste Kunden ans Deeskalationsteam im Callcenter weiter. Und beim Videochat-Dienst Hangouts weist eine App gnadenlos auf kontraproduktive Gemütszustände hin. Mutti lässt grüßen.
Du siehst traurig aus.
Versuch doch mal, positiver zu sein.
Was versteckst du? Du scheinst nicht die Wahrheit zu sagen.
Viele Menschen werden bald Zugang zu Informationen über ihren emotionalen Zustand haben. Und es wird Werkzeuge geben, die den Menschen helfen, sich besser zu fühlen. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Stress beispielsweise ist wirklich schlecht für die Gesundheit.
Mary Chervinsky arbeitet für Microsoft. Beim Geschäft mit den digitalen Emotionen sind alle Internetriesen dabei. Toaster, Kaffeemaschinen, Bügeleisen. Mit elektronischen Geräten führen wir bald Schwätzchen, wie mit Bekannten. So die Theorie. Und Alte werden ruhiggestellt, indem sich Roboter mit ihnen unterhalten.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Wo liegt das Problem?
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
In 2001, Odyssee im Weltraum, bekämpft ein neurotischer Computer die eigenen Astronauten. Für Stephen Hawking stellt das Heranreifen der künstlichen Intelligenz auch eine Gefahr für die Menschheit dar. Doch vielleicht wird es auch alles gar nicht so schlimm. In einer guten zwischenmenschlichen Beziehung hat ja auch nicht einer das Sagen und der andere ordnet sich unter. Warum sollte uns das mit Maschinen nicht auch gelingen?
Tja, wie das klappen könnte und auch welche Auswirkungen das Affective Computing schon heute hat, das haben wir mit Florian Blasch besprochen. Er ist Redaktionsleiter beim Technologiemagazin t3n.de.
Das Interview mit ihm hören wir gleich, und zwar nach einem Song vom Londoner DJ und Produzenten Sepp Wildblood, In the Morning. In the Morning von Seb Wildblood aus London. Kürzlich erschienen beim Netlabel Bad Panda Records. Musik, die einerseits emotional menschlich und gleichzeitig auch monoton maschinell klingt.
Ja, und da kommen wir wieder zurück zum Thema. Menschlich und auch maschinell geht's weiter. Und zwar, wir sprechen über das Effective Computing, also dem Versuch, Computern Emotionen beizubringen, beziehungsweise die Fähigkeit, diese zu verarbeiten und darauf menschenähnlich reagieren zu können.
Genau darüber haben wir mit Florian Blaschke gesprochen. Er hat sich mit dem Thema in mehreren Kolumnen im T3N-Magazin auseinandergesetzt. Bei dem Digital Business Magazin ist er Online-Redaktionsleiter und wir wollten zuerst von ihm wissen, wie maschinelle Gefühlserkennung heute schon funktioniert.
Also es gibt durchaus erste Prototypen von beispielsweise Armbändern, die versuchen wollen, unsere Stimmung zu erkennen. Es gibt im Bereich des Videochats gibt's erste Software, die auch die Mimik des Gegenübers versucht zu analysieren, um herauszufinden, ist der Gesprächspartner, mit dem ich da gerade spreche, aufmerksam, ist der gelangweilt, fühlt er sich gut unterhalten von mir etc. Also da gibt es schon durchaus einige Szenarien. Natürlich sind auch Staaten oder Geheimdienste an sowas brennend interessiert, weil das natürlich ihre Arbeit extrem unterstützen würde. Was, glaube ich, noch fehlt im Moment, ist so der letzte Schritt in den Konsumermarkt, also zum Endverbraucher. Und ich glaube, bis der so wirklich getan wird, braucht es noch ein bisschen. Ein bisschen heißt in dem Fall tatsächlich aber, glaube ich, auch nur wenige Jahre. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit da ist dann doch ganz schön rasant, muss ich sagen.
Sie haben gerade eben so ein Beispiel genannt, dass in einem Chat zum Beispiel erkannt wird, wie ich eben reagiere. Mein Gesicht wird vielleicht auch analysiert, wie bin ich eben drauf. Das wird ja häufig dafür verwendet, um die Kommunikation zwischen Menschen zu verbessern. Ich kommuniziere ja gar nicht unbedingt da jetzt gerade mit der Maschine selber. Wäre das aber nicht spannend, wenn das genau der Fall wäre? Ich kommuniziere mit der Maschine und die reagiert eben wie ein Mensch. Reagiere ich dann eben auch auf diese Maschine wie ein Menschen oder würde ich doch noch anders reagieren?
Ich glaube schon, dass wir im Moment noch anders darauf reagieren, weil es ein bisschen ungewohnt ist, weil wir vielleicht auch noch ein bisschen Angst davor haben, dass da ein in dem Fall ja sogar noch unsichtbares etwas ist, was in irgendeiner Form auf uns reagiert. Ich glaube aber, dass das wie ganz viele Dinge und Entwicklungen was ist, was wir auch lernen werden. Also wo wir in 10, 20 Jahren, wo Generationen, die dann auch wieder damit aufwachsen, in 30, 40, 50 Jahren wie selbstverständlich damit umgehen. Ich glaube, was noch nicht ganz klar ist, und da sind wir wieder bei dem Problem, dass die Entwicklung uns im Moment da so ein kleines bisschen überholt ist, welche psychologischen Auswirkungen das auf uns hat. Also es gibt ja durchaus auch erste Tests mit Robotern, die in der Kinderbetreuung eingesetzt werden sollen oder in der Krankenbetreuung, was erstmal ganz toll klingt. Das heißt, wir könnten im Prinzip arbeiten und ein Roboter würde für uns auf die Kinder aufpassen und über die Sensoren, die der Roboter hat, würden wir ständig auf dem Laufenden gehalten werden, ob es unseren Kindern auch gut geht, ob die fröhlich sind oder nicht. Was eben noch nicht erforscht ist und was eben naturgemäß, weil Forschung immer ein bisschen länger dauert, auch noch brauchen wird, ist die Frage, was macht das mit uns, wenn wir nicht mehr einen größeren Teil des Tages mit Menschen kommunizieren, sondern mit Maschinen? Also wie verändert uns das im sozialen Umgang? Wie verändert das uns in der Psyche, in der emotionalen Intelligenz etc.? Da werden wir leider, wie in den letzten Jahrzehnten so oft im Bereich Technologie, erst die Produkte haben und erst die Entwicklung haben und später rauskriegen, was das mit uns macht. Dafür geht es leider dann doch zu schnell.
Das ist ja aber jetzt schon der Effekt zu erkennen, oder Sie haben gerade auch schon gesagt, Dienste wie Siri, Cortana, das sind letztendlich auch Namen für Personen. Und manchmal habe ich zumindest den Eindruck, dass viele Leute heute schon so mit ihrem Telefon umgehen, als wäre dort eine Person dahinter. Wir geben auch Geräten Namen, also Autos, viele Menschen geben ihren Autos Namen. Das sind ja schon auch Konzepte, die tief verankert sind in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft, in der technisierten Gesellschaft. Glauben Sie, das wird noch verstärkt werden, wenn Geräte und Technologien tatsächlich auch den Anschein erwecken, als würden sie auf uns reagieren, als wären sie nicht nur Objekte, sondern vielleicht so eine Art Subjekt, ein technologisches Subjekt?
Also ich glaube erstens, dass das eine urmenschliche Eigenschaft ist, Dinge zu vermenschlichen. Das fängt bei Haustieren an oder bei anderen Tieren, wo wir das Gefühl haben, weiß ich nicht, Delfine lächeln, obwohl sie das nicht tun, sind sie uns deswegen wahrscheinlich noch mit am sympathischsten. Wir geben unseren Autos Namen, auch mein Auto hat einen Namen. Und nicht umsonst werden ja die meisten Roboter, gerade zum Beispiel auch in Filmen, in zumindest menschlicher Gestalt, also mit zwei Beinen, zwei Armen und einem Kopf dargestellt. Und diese Vorstellung vom Menschen, der ein künstliches Wesen erschafft, ist ja viel, viel älter als der Roboter. Das fängt ja an beim Golem und geht weiter über Frankenstein. Und heute sind wir beim Roboter. Das sind ja alles im Prinzip vermenschlichte Wesen. Ich glaube, dass das im Bereich der Hochtechnologie, über die wir jetzt sprechen, auf der einen Seite menschlich ist, dass wir das tun. Ich glaube aber auch, dass es von den Unternehmen extrem clever ist, dass sie das tun. Und dass zum Beispiel Siri eine dann doch ganz sympathische Stimme hat und einen weiblichen Namen. Und obwohl Apple sagt, Siri ist nicht, hat kein Geschlecht, werden die meisten Menschen Siri dann doch mit einer Frau in Verbindung bringen. Ich glaube nämlich, dass die Tatsache, dass Siri im Prinzip auch von Apple vermenschlicht wird und zum Beispiel auf unverschämte Fragen oder im Moment aktuell auf Anspielungen auf das Star Wars-Universum charmant oder auch provokativ antworten kann. Das sind Dinge, die dem Nutzer wieder so ein kleines bisschen die Angst davor nehmen, mit wem er es da eigentlich zu tun hat und so ein kleines bisschen die Hemmschwelle nehmen, Siri zum Beispiel auch Dinge anzuvertrauen. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie viel möchte ich eigentlich, dass ein Unternehmen von mir weiß, und je persönlicher der Umgang mit so einem Sprachassistenten ist, desto persönlicher werden auch die Informationen sein, die ich dem Sprachassistenten gebe.
Angst, finde ich, ist an der Stelle auch ein gutes Stichwort, denn wenn Maschinen in der Lage sind, meine ganz persönlichen Gefühle zu analysieren, meinen Gemütszustand und dann eben das Ganze auch noch selber zu reproduzieren, dann kann es natürlich sein, dass diese Maschine mir vielleicht sogar überlegen ist, weil ich gar nicht so genau weiß, was die Maschine fühlt oder ob sie fühlt. Ist das ein denkbares Szenario?
Nach dem heutigen Stand der Technik ist es sehr wahrscheinlich, dass Maschinen Gefühle erkennen können, auch mit einer ziemlich hohen Genauigkeit. Und dass Maschinen Gefühle simulieren können und damit auf uns reagieren. Die Angst davor ist, glaube ich, auf der einen Seite sehr sinnvoll. Auf der anderen Seite ist die Angst davor auch irgendwie menschlich. Auch wenn wir uns da wieder so die Geschichte angucken. Ich habe schon Golem und Frankenstein erwähnt. Das sind eigentlich alles immer Szenarien, wo es ein Stück weit auch darum geht, dass das aus dem Ruder laufen könnte. Und dass man die Kontrolle darüber verliert. Ich glaube, da gibt es zwei ganz spannende Dinge auch zu beachten. Die Angst davor, dass uns eine Maschine überlegen sein könnte, ist ja im Prinzip etwas vollkommen Banales. Weil wenn wir uns heute angucken, jeder Industrieroboter dreht Schrauben im Auto schneller zusammen, als das ein Arbeiter könnte. Und Maschinen werden dazu gebaut, um uns überlegen zu sein. Insofern ist ihnen das irgendwie eingeschrieben. Diese etwas irrationale Angst davor, dass etwas ein Eigenleben entwickeln könnte, ist, glaube ich, das, wo es psychologisch dann spannend wird und wo es auch so ein bisschen in der Science-Fiction verankert ist, dass Roboter irgendwie immer auch damit verbunden werden, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ich glaube, auch das ist urmenschlich, dass einem Apparate, wo man jetzt nicht, vielleicht auch gar nicht genau versteht, wie sie funktionieren, dass man vor denen erstmal Angst hat. Klar.
Also es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Also man kann ja diese Angst, ob die jetzt realistisch ist oder nicht, und ich würde auch sagen, die geht eher in so eine Science-Fiction-Richtung. Aber die Entwicklung, die ist ja schon so, dass früher Computer einfach nur ausführende Maschinen waren, die auf unsere Inputs einen vorhersehbaren Output geliefert haben. Und jetzt ist es halt so, dass Computer immer mehr zu einem Assistenten werden. Ist das ein Szenario, was Sie für realistisch halten? Also, dass in Zukunft eher eine Mensch-Maschine-Kooperation entsteht?
Ich glaube sogar, dass das extrem wahrscheinlich ist, dass das passieren wird. Denken wir das mal wirklich durch. Es gibt irgendwann einen Roboter, der tatsächlich mehr oder weniger menschlich aussieht, der auf uns reagieren kann, der unsere Stimmung und Gefühle erkennt, der weiß, was wir gegessen haben, wie unser Pulsschlag ist etc. Dann wird das zumindest bis auf wenige Dinge, die er nicht können wird, fast schon sowas wie ein Partner werden. Ich glaube nämlich, dass so eine Maschine einen entscheidenden Vorteil hat, was die Emotionen angeht. Während wir, das kennt jeder aus seiner eigenen Partnerschaft, gerade im emotionalen Bereich, auch sehr viel mit Geduld zu tun haben. Wir müssen uns sehr oft zusammenreißen, um Launen und Stimmungen auszuhalten und um das irgendwie auszugleichen und auf unseren Partner einzugehen. All das muss eine Maschine nicht tun. Die muss sich nicht zügeln und die kann ganz maschinell auf Emotionen reagieren, die für sie oder zumindest ihrem Algorithmus nach passende Emotionen auswählen, um zu reagieren. Das hat ja auch irgendwie was Charmantes.
Sagt Florian Blaschke vom Online-Magazin T3N.de. Vielen Dank für das Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. So, Theresa, mich würde jetzt natürlich mal brennend interessieren, partnerschaftliche Beziehung zu einer Maschine, wäre das eigentlich eine Option für dich?
Also ich bin da beim Florian Bolaschke, dass es Dinge einfacher macht.
Tatsächlich. Okay.
Ja, man muss natürlich weniger Kompromisse eingehen und die Maschine geht dann eben auf mich ein. Ich muss aber nicht unbedingt auf die Maschine eingehen. Und ich glaube, das kann auch angenehm sein. Auf der anderen Seite kenne ich das von mir selber auch, dass wenn Dinge zu harmonisch ablaufen, dass ich fast schon den Konflikt suche. Und das ist was, das würde ja in dem Moment dann gar nicht so richtig funktionieren. Und körperliche Nähe, glaube ich, ist auch einfach nicht ersetzbar, ehrlich gesagt.
Ja, obwohl ich glaube, Konflikte könnte man natürlich auch so einer Maschine beibringen, um mal die Beziehung wieder aufzulockern.
Um mal wieder ein bisschen Konfliktpotenzial zu haben, ein bisschen Reibung.
Ja, aber für mich wäre das, also ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es im Service oder auch im Therapie, im medizinischen Bereich durchaus Sinn machen kann, komplexe Sachverhalte, auch vielleicht emotionale Gefühlszustände, die sehr komplex sind, von der Maschine eher abzufedern und da entsprechend vielleicht auch eher rational beruhigend von der Maschine aus zu reagieren. Das, glaube ich, könnte in bestimmten Bereichen einem Computer ganz gut, aber in so einer partnerschaftlichen Ebene, in einer platonischen Beziehung kann ich mir das tatsächlich nicht vorstellen. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch mal genug über Maschinen geredet, oder?
Vielleicht auch genug über Liebe.
Ja, kommen wir zurück zu handgemachter Musik und zwar von Pinegrove. Das sind 5 Indie-Rock-Musiker aus New Jersey. Ihr aktuelles Album Everything So Far. Wir hören Over My Shoulder.
Quick Shadow. Dribble.